Heimweh, Kapitel 3. Aus dem Geleise geworfen. Als Renz dem einsamen Hause im Breitholz nahe kam, war alles still und die Haustür schon geschlossen, die sonst wie auf allen Bauernhöfen den ganzen Tag offen war. Als er nun an die Haustür herantrat, schoss der große böse Hund aus seiner Hütte heraus und auf den Renz los mit fürchterlichem Gebell. Renz sprang erschrocken auf die Seite. Glücklicherweise war der Hund an der Kette, sonst wäre er dem Buben wohl nachgesprungen und hätte ihn tüchtig gebissen, denn er war in großer Wut über den späten Ankömmling. Jetzt öffnete sich die Haustür, und die raue Stimme des Breitholzer Bauern rief heraus: »Was gibt's denn noch?«
»Nur ich bin's«, tönte es von der Seite her.
»Wehe ich!«
»Komm nur näher, er frisst dich nicht, leg dich, Türk«, befahl der Bauer dem Hund.
Jetzt kam der Renz heran und sagte: »Guten Abend!« Der Bauer schaute auf das Bündelchen, das Renz auf dem Arm trug, und sagte:
»Ja so, du bist der Bub vom Lindenhof. Warum kommst du so spät? Sie haben dich gewiss schon lange weggeschickt. Wenn du etwa meinst, bei mir gehe das Herumfahren und spät heimkommen an, so bist du irrig. Komm herein jetzt!«
Drinnen stand die Bäuerin unter der Stubentür und wunderte sich, mit wem der Mann da draußen noch zu tun habe. Sonst war niemand mehr da, Söhne und Knechte waren alle schon zu Bett gegangen, denn da hieß es früh herein und früh hinaus. Wie nun der Bauer mit Renz hereintrat, merkte die Frau gleich, woran sie war.
»Der kann gleich ins Bett«, sagte sie, gab ihr Lämpchen dem Bauer und fügte hinzu: »Du musst ihm den Weg zeigen und leuchten. Morgen weiß er ihn dann und kann im Dunkeln gehen. Er hat sein Bett in der Kammer vom jungen Knecht.«
Der Bauer ging voran und Renz folgte bis unter das Dach hinauf. In der kleinen Kammer schlief der junge Knecht schon fest. Renz war schnell ausgezogen und kroch in sein schmales Bett hinein. Der Bauer ging mit dem Lichtlein. Renz fühlte nicht lange, dass sein Lager härter war als das bisherige. Er war sehr müde, die Augen fielen ihm sogleich zu, und er träumte vom Mäuerchen unter den Erlen und dass er dem Breitholzstier entgegenlaufe, um das Margritli zu schützen. Auf dem Hof, wo Renz jetzt war, ging es geschäftiger zu als da, wo er daheim gewesen war. Zum Breitholz gehörte viel Waldung. Da war der Bauer mit seinen drei Söhnen und zwei Knechten den ganzen Winter durch beschäftigt. Es standen auch neben den Kühen zwei Rosse im Stall, da viel Fuhrwerk gebraucht wurde für das Holz. Auch der böse Stier wurde öfter eingespannt. Renz sollte überall Handlangerdienste tun, einmal in der Scheune, einmal im Holz und einmal im Haus. Da nun die Ferien zu Ende waren, musste er auch jeden Tag ein paar Stunden in der Schule zubringen, man nahm es aber damit nicht so genau. Am Montagmorgen vernahm er, dass er erst im Stall und in der Scheune dem Bauer zur Hand sein und ihm zu helfen habe. Um Mittag sollte er den Söhnen und Knechten das Essen in den Wald hinaustragen und dort beim Holzen helfen bis am Abend. Renz war gewandt und kannte die Geschäfte, die der Bauer im Stall und Schuppen abzutun hatte, und alles ging gut den Morgen durch. Mittags wanderte Renz mit seinem Korb ins Holz hinaus, und als die Arbeitenden ihr Mittagsmahl verzehrt hatten, riefen sie den Buben dahin und dorthin. Überall war etwas für ihn zu tun. Renz half ziehen und stoßen und die Werkzeuge von einem zum anderen tragen, aber auf einmal war er verschwunden. Jetzt riefen die Stimmen immer lauter nach ihm, dann ertönten Drohungen, dann Schimpfworte. Renz kam jedoch nicht mehr. Mit einem Male hatte es ihn so gepackt, er konnte es nicht mehr aushalten, er musste nach dem Lindenhof laufen, es trieb ihn mit Gewalt dahin. Ohne anzuhalten rannte er, bis er bei der Scheune angekommen war. Da stand er still und schaute hin, ja, alles war ganz gleich. Das Tennentor stand offen, und drinnen hörte er seine Kühe das Gras aus den Krippen ziehen. Dort gingen seine Hühner herum und pickten die Körner auf, die sie fanden, und gackerten wie immer. Den Renz übernahm der Eindruck so sehr. Er gehörte ja nicht mehr zu ihnen, er konnte ja nicht mehr daheim sein, da wo er doch daheim war, dass er hinter die Scheune schlich, wo ihn niemand sehen konnte, und sich dort auf den Boden werfen, das Gesicht in die Erde drücken und stöhnen und wimmern musste zum Erbarmen. Er lag so lange da, dass es schon anfing zu dämmern, als er wieder aufstand. Nun lief er, so viel er konnte, nach der Weide hinauf und sprang auf das Mäuerchen. Oben in den Erlen rauschte der Wind. Sonst war alles still ringsum. Da saß er nun, unbeweglich, und starrte in die Dämmerung. Jetzt ertönte die Betglocke. Der Ton musste ihn geweckt haben. Er sprang auf den Boden und rannte über die Weide hin und den Hügel hinunter bis zum Hof in den Erlen. Dort ging er bis zur Scheune hinan und schaute zum Haus hinüber. Es war alles still und kein Mensch zu sehen. Renz lehnte sich an die Ecke der Scheune und blieb stehen, bis jemand aus dem Hause heraustrat. Es war der Hannes, der nach dem Stalle ging. Jetzt machte der Renz sich fort. Er lief, was er konnte. Aber es war dunkle Nacht, als er im Breitholzhof ankam, und wie er ins Haus hineintrat, sah er, dass das Nachtessen schon vorbei war und dass der Bauer eben vom Stall hereingekommen war, denn er löschte gerade das Licht in der großen Stalllaterne aus.
»Was ist das für eine Art?« empfing ihn der Bauer. »Sie sagen, du seist im halben Tag fortgelaufen? Hast du das auch tun dürfen beim Lindenhöfler?«
»Nimm dich wohl in Acht, Bürschlein. Wenn das noch einmal vorkommt, so kommst du nicht gut weg. Heute lasse ich dir's noch durch, weil's der erste Tag ist und du sonst am Morgen brav warst, aber probiere so etwas nicht noch einmal. Jetzt geh ins Bett. Zu Nacht ist schon gegessen. Wer da ist, ist mit.« Am folgenden Tag nahm ihn der Bauer mit auf den Acker hinaus. Da konnte er allerlei kleine Geschäfte tun, dem Bauer den Karren nachstoßen, dann die schlechten Kartoffeln draußen hineinladen, die man von den guten gesondert und weggeworfen hatte. Die bekamen die Schweine. Es ging alles gut, Renz arbeitete ganz emsig, der Bauer lobte ihn. Am Nachmittag wollte die Bäuerin den Buben haben. Er musste ihr im Garten helfen und die Sachen hereinschaffen, die im Winter nicht draußen bleiben durften. Da zeigte sich Renz besonders geschickt, denn er hatte das Geschäft im Lindenhof immer mit der Bäuerin gemacht. Er wusste da so gut Bescheid in allem, dass er die Sachen immer gleich und in der rechten Weise angriff, bevor die Bäuerin nur sagen konnte, wie es sein müsse.
»Siehst du, wie du alles kannst, wenn du willst«, sagte sie halb lobend, halb vorwurfsvoll.
»Man ist ja gut mit dir und lässt dir's an nichts fehlen, aber du musst das Fortlaufen sein lassen.« Um 4 Uhr holte die Frau den Korb heraus, den sie zurechtgemacht hatte, und sagte, »Da, bring ihnen das Essen. Sie sind ganz vorn im Holz. Du hast nicht weit. Komm gleich wieder, dann bekommst du auch etwas. Aber laufe, mach, dass du bald zurück bist.« Der Renz kam nicht mehr.
»Du Erzvagabund!« sagte die Bäuerin zornig vor sich hin, als sie nach beinahe einer Stunde immer noch allein im Garten war und nun, da es dunkel geworden war, ihr Werkzeug zusammenraffte und dem Hause zuging.
Als der Bauer mit den Leuten zum Nachtessen heimkam, war der Renz noch nicht wieder da.
»Jetzt musst du ihm aber den Meister zeigen«, sagte die Bäuerin, nachdem sie ihrem Mann mitgeteilt hatte, dass der Bube wieder fortgelaufen sei.
»Ja, ja, er muss es einmal wissen«, sagte der Bauer. Das Nachtessen war vorbei und die anderen schon wieder weg. Nur der Bauer und seine Frau standen wie gestern noch bei den letzten Tagesbeschäftigungen. Jetzt kam der Renz zur Tür herein.
»Wo bist du denn wieder herumgestrichen?« fuhr ihn der Bauer grimmig an.
Renz gab keine Antwort.
»Kannst du nicht reden?« fiel die Bäuerin ein.
Keine Antwort.
»Weißt du, was du verdienst? Da!«
Damit gab ihm der Bauer ein paar derbe Ohrfeigen.
»Jetzt geh ins Bett und morgen denk dran!«
Den Tag darauf arbeitete Renz und half da und dort, wie es sein musste. Er hielt auch aus und lief nicht fort, bis es zu dämmern anfing. Da war er verschwunden. Und wie auch die Bäuerin nach ihm rief, er solle ihr Holz holen, Renz kam nicht.
»Was muss man nur mit einem solchen machen?« sagte der Bauer ratlos.
»Ich habe auf der Stelle gedacht, mit dem sei etwas«, fügte sie bei. »Als dir der Lindenhöfler den Buben gleich angetragen hat, wie du nur sagtest, du könntest einen brauchen, die Frau wird ihm wohl gesagt haben, einen solchen wolle sie nicht.«
»Er macht seine Sache recht, wenn er dran ist«, beschwichtigte der Mann.
»Es nimmt mich nur Wunder, wo er herumzieht.«
»Mich nicht«, fiel die Frau ein, »er wird wohl mit einer Bande von Vagabunden herumziehen, drum will er nicht sagen, wo er hingeht. Was hilft es einem auch, wenn er seine Sache recht machen kann, wenn er einmal davonläuft, gerade wenn man ihn am meisten nötig hat? Nein, den kann man nicht brauchen, wenn er nicht nachgibt.«
Jetzt kam Renz gelaufen, eben als der Bauer die Tür zumachen wollte. Renz wurde wie gestern ins Bett geschickt, aber die Züchtigung war stärker. Und von der Drohung begleitet, wenn das Fortlaufen noch einmal stattfinde, komme es noch ganz anders. Am folgenden Morgen sagte der Bauer zu seiner Frau, »Er kann einmal in die Schule gehen, es ist nichts Besonderes zu tun, und die nächste Woche muss er mehr aussetzen. Da könnte der Schullehrer eine Mahnung schicken.«
Renz ging zur Schule.
Zum ersten Mal sah er hier das Margritli wieder seit jenem letzten Abend auf der Weide. Aber er sah es nur von Weitem, denn so wie die Schule aus war, liefen die Buben zusammen auf eine Seite und die Mädchen auf die andere. Das war immer so gewesen, nur im Winter liefen die Buben hinter den Mädchen drein und warfen ihnen Schneeballen nach, aber jetzt war noch kein fester Schnee da. So lief um 4 Uhr der Renz dem Breitholz zu und hatte kein Wort mit dem Margritli geredet. Als er halbwegs und eben noch im vollen Lauf war, war es, als packe ihn von hinten eine Gewalt und drehe ihn um. Auf einmal hatte er kehrum gemacht und lief nun noch schneller als vorher den gleichen Weg zurück. Am Sonntag auf dem Kirchweg, wo die Bauern immer sich trafen und sich allerlei Mitteilungen machten, hatte das Margritli vernommen, dass der Renz vom Lindenhof fort und nach dem Breitholz komme. Das kam dem Margritli so traurig vor, dass es kein Wort reden konnte beim Mittagessen, so dass zuletzt der Uli sagte, »Was hast du denn? Ist dir die junge Katze wieder fortgekommen?«
»Lass, Uli«, mahnte die Mutter. »Es ist ihm um den Renz, dass er vom Lindenhof fort muss. Das macht das Kind traurig.«
»Pah, das ist nun gar nichts Trauriges«, fiel der Hannes ein. »Der Renz wird's gut genug haben im Breitholz. Es ist ja einer von den schönsten Höfen. Ich wollte gern, wir hätten 2 Rosse, wie Sie dort haben.«
Das Margritli glaubte bestimmt, Renz werde am Nachmittag kommen. Er kam ja sonst immer. Und jetzt, wo er fortging, musste er noch Lebewohl sagen. Da wollte es noch mit ihm verabreden, dass er doch etwa am Sonntagnachmittag kommen sollte. Es ging immer wieder ans Fenster, aber der Renz war nirgends zu sehen. Er kam nicht. Das machte das Margritli noch trauriger. Und beim Abendessen musste es erst noch anhören, wie der Vater sagte,
»Es ist nicht besonders manierlich von dem Renz, nicht einmal behüte Gott zu sagen, denn jetzt wird er wohl fort sein.« Der Hannes und der Uli stimmten gleich ein und sagten, das hätten sie nicht erwartet von dem.
Nur die Mutter sagte begütigend, man könne ja nicht wissen, ob er nicht gern gekommen wäre, aber der Bauer oder die Frau könnten ihn ja vielleicht auch noch daheim haben wollen. Die ersten Tage in der Schule sah das Margritli den Renz auch nicht, aber es wusste, dass er fort war. Der Uli hatte es vom Lindenhofbauer selbst gehört. Heute nun war er da gewesen, aber nie in Margritlis Nähe gekommen. Es hatte ihn nur auf der Schulbank und dann mit den anderen Buben fortlaufen sehen. Aber es war ihm doch recht, dass er da gewesen war. So wusste man doch einmal wieder etwas von ihm. Am Abend, als es schon dunkel war, wurde Margret Lee von der Mutter hinausgeschickt, dass es schnell den Kessel an den Brunnen stelle, damit ihn nachher der Uli hereinholen könne, wenn er voll Wasser war. Als es wieder vom Brunnen weglief, hörte es ganz seltsame Töne, wie ein unterdrücktes Ächzen, die von der Scheune herkamen. Margret Lee schaute hinüber. Es war indes zu dunkel, man konnte nichts erkennen. Aber wieder hörte es die jammernden Töne. Jetzt fing das Kind an, sich zu fürchten. Es lief vom Brunnen weg dem Hause zu. Nun rief es ganz deutlich, »Margret Lee«, von der Scheune her. Da lief es hinüber, denn die Stimme kannte es. An der Scheunenecke stand der Renz, sein Gesicht an die Mauer gedrückt. »Bist du es, Renz?« sagte das Margretli erfreut. »Aber warum stehst du denn da? Komm herein, die Mutter ist drinnen.« »Ich kann ja nicht hereinkommen. Ich darf ja nicht. Sie wird wohl auch bös mit mir sein. Ich bin ja fortgelaufen.« »Oh, oh, durftest du nicht kommen?« jammerte Margretli. »Warum kamst du auch am Sonntag nicht und dann wieder am nächsten Sonntag? Dann darfst du doch fort.« »Ich konnte ja nicht am Sonntag, und bis zum nächsten Sonntag geht es ja so lang. Ich kann es nicht aushalten, ich muss alle Tage fortlaufen.« »Wohin läufst du denn, Renz? Ich habe dich noch nie gesehen.« »Es ist immer spät, wenn ich daherkomme, und dann muss ich wieder bald fort. Du warst nie da.« »Zuerst laufe ich heim, und wenn dann niemand auf dem Weg ist, gehe ich ins Tenn hinein und schaue durch die Futterlöcher nach den Küken und die Meise, die kennt mich schon. Wenn ich nur hereinkomme, brüllt sie schon. Oh, ich kann es nicht aushalten«, stöhnte Renz und drückte sein Gesicht an die harte Mauer. Dem Margretli kamen die Tränen in die Augen. »Aber wenn du immer fortläufst, Renz, bekommst du dann nicht Schläge?« »Freilich bekomme ich. Heut bekomme ich auch.« »Oh, geh doch heim jetzt, schnell, so schnell du kannst, sonst werden sie noch böser auf dich, Renz. Laufe noch morgen nicht mehr fort, sonst schlagen sie dich wieder«, jammerte das Margretli. »Es ist ja gleich, es tut mir lange nicht so weh, wie wenn ich nicht fortlaufen kann.« Und Renz stand immer noch an die Mauer gedrückt. Aber Margretli zog ihn nun weg und bat ängstlich, er solle doch jetzt gehen, denn es war ihm ganz schrecklich, dass Renz geschlagen werden sollte, und es hoffte, wenn er recht laufe, könne er noch verschont bleiben. Endlich kehrte sich Renz um und schoss davon. Das Margretli ging hinein und klagte der Mutter sein Leid. Diese sagte, es tue ihr auch Leid um den Buben. Aber er müsse nun sich schicken lernen und nicht mehr fortlaufen. Das solle es ihm sagen, wenn er sich noch einmal zeige, und das solle ihm das Margretli auch noch von ihr sagen, wenn er am Sonntag fort dürfe, so solle er willkommen sein. Aber wenn er sonst fortlaufe, solle er nur nicht kommen. Das alles fiel dem Margretli schwer aufs Herz. Renz wurde die letzten Tage der Woche nicht mehr in die Schule geschickt. Der Bauer und seine Frau dachten, man könne ihn eher überwachen, dass er nicht fortlaufe, bis er nun einmal eingewöhnt sei. Aber jeden Tag, freilich immer erst, wenn es zu dunkeln anfing, fand Renz Gelegenheit, schnell zu entwischen, und fort war er. Je später er ausgerissen war, je später kam er auch wieder zurück und wurde darum auch umso schärfer gezüchtigt. Am Samstagabend, als Renz wie immer nach einer Züchtigung ohne Essen ins Bett geschickt wurde, sagte der Bauer noch zu ihm, »Ich probiere es eine zweite Woche mit dir. Besserst du dich nicht, so schicke ich dich weg.« Am Sonntagmorgen sagte die Bäuerin zu Renz, »Heute Nachmittag kannst du einmal fort mit Erlaubnis. Aber dass du ordentlich heimkommst zum Nachtessen, wie es bei rechten Leuten sein muss.« Renz ging fort, sobald das Mittagessen vorbei war, aber er ging nicht in die Erlen. Er dachte sich wohl, dass sie dort gehört hätten, wie er immer fortlaufe. Er schämte sich, dahin zu kommen. Er hatte auch das Gefühl, Margretlis Eltern und Brüder seien gewiss bös auf ihn und würden ihn nicht freundlich empfangen. Das Gefühl hatte er auch vom Bauer und der Frau im Lindenhof. Um keinen Preis hätte er sich dort sehen lassen. Es schneite so halb, und ein scharfer Wind wirbelte die dünnen Flocken durcheinander. Renz lief nach der Weide hinauf und blieb dort auf dem Mäuerchen sitzen, obschon ihn der Wind fast wegblies und er vor Kälte zitterte, bis es zu dunkeln anfing, dass ihn niemand mehr sehen konnte. Dann ging er zum Lindenhof hinunter, schlich um die Scheune herum und hin und her um das Haus und den Stall. Manchmal war er schon am Fortgehen, dann kehrte er um und ging noch einmal um die ganze Scheune herum und legte da und dort das Ohr an die Ritzen des Tennentores oder an die Stalltür, um zu lauschen, ob er etwas von den Kühen oder von den Hühnern höre. Endlich nahm er einen Anlauf und schoss davon. Er nahm seinen Weg über die Erlen und stand dort im Dunkeln an der Scheunenecke lange, lange. Aber das Margretli kam nicht heraus. Es war nirgends zu sehen. So lief er endlich heim. Die folgende Woche verging wie die vorhergehende. Gab es einen Abend, da Renz nicht fortlaufen konnte, weil er immer mit jemand zusammen war, so lief er den folgenden Abend umso früher fort. Und ein paar Abende, an denen er erst spät entrinnen konnte, kam er so spät wieder, dass der Bauer nicht zur rechten Zeit ins Bett gehen konnte, um seinetwillen, weil man ihn doch noch ins Haus einlassen musste. Dann wurde Renz so scharf gezüchtigt, dass der Bauer nachher dachte, nun wird ihm das Herumziehen wohl vergehen. Aber es verging ihm noch immer nicht. Als wieder der Sonntagmorgen da war und Renz aus seiner Kammer herunterkam, sagte der Bauer: »Du kannst gehen, sobald das Morgenessen vorbei ist. Der armen Verwalter weiß, dass du kommst. Ich habe mit ihm geredet.« Die Bäuerin packte ihm seine Sachen zusammen, und als Renz vom Tisch aufstand, übergab sie ihm sein Bündelchen, und er zog aus, nachdem der Bauer und seine Frau ihm beide zum Abschied gesagt hatten: »Tu an einem anderen Ort besser, als du bei uns getan hast.« Ganz gleichgültig ging Renz seinen Weg dahin. Es war ihm alles eins, wohin er jetzt kommen sollte. So kam er zum Haus des armen Verwalters. Der war noch in der Kirche. Die Frau hieß den Renz warten, bis er heimkomme. Er kam aber bald, und wie er den Renz dastehen sah, sagte er gleich: »Von dir hört man nicht viel Gutes. Mach, dass du an deinem Ort bleiben kannst, wo du jetzt hinkommst, und denk daran, wie du dich anstellen wolltest, wenn die 3 Monate vorbei sind, länger wird nicht für dich bezahlt. Jetzt geh, du kommst zum Schuhmacher.« Im Winter waren sehr wenige Bauern, die gegen eine Entschädigung für Unterhalt und Kleidung solche Buben zu sich nahmen, wie es die Sommer- und Herbstzeit über geschah. So hatte sich niemand mehr gezeigt, der den Renz in der Weise zu sich nehmen wollte. Dagegen hatte der Schuhmacher sich gemeldet, dass er den Renz für ein kleines Kostgeld zu sich nehmen wolle, weil er immer einen solchen Buben brauchen konnte. Renz trat in das Haus des Schuhmachers ein. Dieser saß eben mit seiner Frau und 3 kleinen Kindern in der Stube und flickte noch einen Schuh, obschon es Sonntag war. Die Frau sagte gleich: »Du wirst der Bub sein. Lege deine Sachen dort hinein, wo du schlafen kannst.« Damit deutete sie auf die Tür, wo er hereingekommen war, und Renz begriff gleich, dass er in den Behälter hineinzukriechen habe, den er links von der Tür gesehen hatte, als er hereinkam, und der nicht mit einer ganzen Tür verschlossen war, sondern mit ein paar schmalen Brettern, zwischen denen große Spalten offen standen, denn da herein musste Licht und Luft in den Raum kommen. Drinnen war gar nichts als ein Lager und ein zerbrochener Stuhl. Das war das Schlafgemach, das Renz zu beziehen hatte. Er warf sein Bündelchen auf den Stuhl und lief wieder hinaus. In der Haushaltung dieses Schuhmachers war keine Ordnung. Der Mann hatte den Renz gewollt, damit er ein kleines Stück Geld durch ihn in die Hand bekomme und auch um jemanden zu haben, der ihm die Schuhe austrage, weil seine eigenen Kinder noch zu klein waren. Daneben war es ihm gleich, was der Bub machte. Am Morgen schickte er ihn zwar immer in die Schule, denn weil er für den Renz bezahlt wurde vom Gemeindegut aus, durfte er nicht anders. Für den Nachmittag nahm er es schon leichter. Hatte er weit zu schicken oder war sonst etwas zu tun, so behielt er den Buben zurück aus der Schule und ließ ihn verrichten, was vorlag. Am Abend hatte Renz immer da und dorthin zu gehen für den Schuhmacher. Da kam er dann immer heim, wann er wollte. Es kümmerte sich niemand darum, nur fand er dann nie mehr etwas zu essen. Denn zum allgemeinen Abendessen kam er immer zu spät. So war es niemand leid, dass er nicht kam, denn die anderen hatten sonst nicht zu viel. Übrig blieb nie etwas. Wäre er aber zur Zeit gekommen, so hätte man ihm auch etwas geben müssen. Renz wurde ganz verwildert. In der Schule konnte er nie etwas, denn er lernte nie. Am Abend war er ja immer auf der Fahrt. Er sah mager und struppig aus, gar nicht mehr, wie der Renz sonst ausgesehen hatte. Margretli hatte darüber einen solchen Kummer, dass es gar nicht mehr recht fröhlich sein konnte, und wenn es in der Schule den Lehrer sagen hörte, wie er jetzt wiederholt tat, »Renz, du bist jetzt einer von den Allerschlechtesten geworden in der ganzen Schule«, da meinte Margretli, es müsse vor Scham und Schmerz in den Boden hineinkriechen, denn es war ihm gerade so, wie wenn es auf seine eigene Person ginge. Mit dem Renz konnte es auch nie reden. Er lief immer gleich fort nach der Schule und war wie scheu geworden. Und zu Hause durfte es von seinem Kummer gar nicht reden, denn wenn es nur den Namen Renz nannte, so sagten die Brüder gleich, »Schweig doch von dem, mit dem ist gar nichts mehr«. Und die Mutter sagte kaum noch etwa, er kann ja auch wieder zurechtkommen. Er tut er freilich jetzt nicht gut, wie man hört. Dem Margretli blieb nur noch eine Hoffnung. Wenn nun die Zeit bei dem Schuhmacher zu Ende wäre und Renz wieder zu einem Bauer käme und besser gehalten würde, so könnte es doch wieder anders kommen. Es kannte ja den Renz, und es war ganz sicher, dass er nicht so sei, wie die Brüder meinten. Oftmals wäre es gern am Abend, wo es dunkel war, hinausgegangen, um zu sehen, ob der Renz nicht etwa wieder an der Scheunenecke stehe, dass es ihn trösten und ihm auch ein wenig zureden könne, er solle doch wieder ganz anders tun. Aber das litt die Mutter nicht. Sie sagte, der Renz habe am Abend nicht herumzustreichen, und wenn er ein gutes Gewissen hätte, so fände er ihre Haustür schon an einem Sonntagnachmittag, und solange er die nicht fände, habe das Margretli nicht nach ihm zu sehen. So ging das Margretli an vielen Abenden mit schwerem Herzen zu Bett und konnte lange nicht einschlafen, weil es immer nachsinnen musste, wie es doch dem Renz wieder auf einen besseren Weg verhelfen könnte.